HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Hellwig Wegner-Nord, Medienpfarrer. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Hellwig Wegner-Nord, Sie gelten als Pionier einer modernen Medienarbeit in der evangelischen Kirche von Hessen und Nassau. Ob Sie das auch so sehen, werden wir im Laufe der Sendung rausarbeiten. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Stunde mit Ihnen. Sie waren bis vor kurzem Leiter des Medienhauses der evangelischen Publizistik in Frankfurt, sind im April 63 Jahre alt geworden. Das muss ich leider an dieser Stelle sagen, damit sich der Ruhestand auch erschließt.
Ich habe da gar kein Problem.
Und im Sommer sind Sie eben in diesen Ruhestand verabschiedet worden. Das Medienhaus der evangelischen Kirche zwischen Börneplatz und Heilig-Geist-Krankenhaus ist im Wesentlichen Ihr Ding. Als guter Evangelischer sagen Sie jetzt, nein, da war ein ganzes Team dahinter und so, das machen wir später. Es ist Ihr Ding, Sie haben es Anfang der 90er Jahre konzipiert, später dann auch geleitet. Wollen Sie an dieser Stelle jetzt was dazu sagen?
Es ist mein Ding. Also ich bestreite das gar nicht, auch wenn ich evangelisch und bescheiden bin. Es ist insofern mein Ding, weil wirklich mein ganzes Herz dran hängt. Ich habe das nicht alleine gebaut, das ist klar. Es sind immer viele Beteiligte. Ich habe neulich mal zu einem Freund gesagt, derjenige, der es gerade nötig hat, der bezeichnet sich als Vater des Hauses dann. Aber es ist insofern mein Ding, weil mein Herz dran hängt. Ich habe Anfang der 90er Jahre angefangen, es zu wollen und alles dafür getan, was in meiner Macht stand, es auch hinzukriegen. Und 96 ist es dann eröffnet und bezogen worden.
Jetzt wollen wir den Hörerinnen und Hörern ruhig verraten, was da passiert. Das ist ein Haus mitten in der Stadt, aber ruhig gelegen. Was passiert da?
Da passiert eigentlich inzwischen, muss man sagen, inzwischen alles das, was im Bereich der medialen Kommunikation heute denkbar ist. Das reicht von dem Radio, was wir gerade hören, über die Zeitung, die wir wöchentlich herausgegeben haben oder herausgeben. Ich sage jetzt manchmal schon in der Vergangenheit, weil ich nicht mehr da bin, aber die Zeitung gibt es natürlich noch. Es gibt einen evangelischen Pressedienst dort, eine Nachrichtenagentur ist das. Es gibt den großen Bereich der Online-Medien, also wir sind im Internet vertreten, haben eine Online-Seelsorge angeboten und es gehört auch dazu, das ist wahrscheinlich so mit der älteste Zweig, der Verleih von Medien, Dias, Tonbändern, DVDs, 16mm Filmen, die in der Bildungsarbeit, in der kirchlichen und außerschulischen Bildungsarbeit eingesetzt werden.
Jetzt habe ich mal eine ganz dumme Frage vielleicht. Die evangelische Kirche von Hessen und Nassau sitzt in Darmstadt, das Medienhaus in Frankfurt. Haben Sie das hier geschaffen, weil Sie auch in Frankfurt wohnen?
Na klar, ich wollte den Arbeitsweg sparen. In der Tat war es so, dass es eine Zeit gab, da war die Hörfunk- und Fernseharbeit der evangelischen Kirche in der Kirchenverwaltung in Darmstadt angesiedelt als ein Referat. Und das habe ich für ganz großen Käse gehalten. Also wenn man in den Medien, das heißt auch in der säkularen Medienwelt vertreten sein möchte als Kirche, dann darf man nicht aus dem Herzen einer kirchlichen Verwaltung sich zu Wort melden, sondern muss eine gewisse Eigenständigkeit haben, eine gewisse Freiheit haben, einen Abstand haben von der Kirchenleitung und der Verwaltung. Und deswegen war in der Planung eigentlich klar, entweder geht es nach Frankfurt oder es geht nach Mainz. Denn Mainz ist die zweite große Stadt im Gebiet der evangelischen Kirche von Hessen und Nassau, wo es eine Rundfunkanstalt gibt. Das ist damals für Frankfurt ausgegangen, weil sicherlich der größere Teil unserer Landeskirche in Hessen liegt und nicht in Rheinland-Pfalz.
Funkt die Kirche, die Kirchenleitung, die Kirchenverwaltung denn rein in die Arbeit des Medienhauses?
So gut wie gar nicht. Also es gibt natürlich eine Abhängigkeit, die darin besteht, dass die kirchliche Medienarbeit, so wie wir sie betreiben, nicht finanziell oder wirtschaftlich selbstständig überleben kann. Wir sind zwar auf dem Markt zu Hause, aber nicht so stark dort aufgestellt, dass wir uns selber finanzieren können. Deswegen ist eine Abhängigkeit von der evangelischen Kirche da. Ist natürlich auch eine inhaltliche Nähe zur evangelischen Kirche da, das ist ganz klar. Aber ein Hineindirigieren oder ein Mitspracherecht über bestimmte Inhalte oder sowas hat es in der Zeit, in der ich das Haus leiten konnte, nicht gegeben. Es gab manchmal kontroverse Ansichten, die auch ausgetragen wurden. Ich kann ein Beispiel nennen. Wir hatten eine Synode, also die Sitzung der Kirchensynode in Frankfurt.
Also im Kirchenparlament im Grunde.
Kirchenparlament, ja. Und am ersten Tag demonstrierte eine Gruppe der Gewerkschaft vor dem Tagungsort, weil sie dafür plädieren wollten, dass auch die Kirche sich an die Tarife hält, die die Gewerkschaften aushandeln, und machten das deutlich, indem sie einen Sarg vor den Haupteingang des Tagungsortes stellten. Und unsere Publizisten aus dem Medienhaus fanden das ein interessantes Foto, ein interessantes Bild, zumal die Synode am ersten Tag so furchtbar viel Aufregendes selber noch nicht zu sagen hatte. Und nun wurde dieses Bild im Internet veröffentlicht als erste Nachricht über die Tagung der evangelischen Kirchensynode in Frankfurt. Und da gab es einen ziemlichen Streit darüber, ob das denn nun nötig war. Und wir haben gesagt, aus publizistischer Sicht war das das Einzige, was überhaupt darstellbar war. Man hätte auch diese Synode totschweigen können, aber wenn, dann war das doch das Interessanteste. Und der Kirchenpräsident damals, Herr Peter Steinacker, hat gesagt, das sieht er überhaupt nicht so und das Bild sollte sofort verschwinden. Da gab es so einen Dissens, der hat sich dadurch aber erledigt, dass dann irgendwie doch noch was Zeigbares auf der Synode selbst passiert ist und das Bild mit dem Sarg dann am nächsten Tag verschwunden war.
Aber es war zunächst veröffentlicht.
Ja, ja, es war veröffentlicht und es wird auch nicht gefragt, ob das veröffentlicht werden darf, sondern da gibt es eine journalistische und publizistische Verantwortung, die in dem Haus selber zu Hause ist.
Erfordert aber an der Spitze auch jemanden mit Rückgrat.
An der Spitze des Medienhauses.
Ja. Würde ich mal sagen. Wenn der Kirchenpräsident sagt, das möchte ich aber nicht, muss der andere schon in der Lage sein zu sagen, wir aber schon.
Ja, wir haben einfach unterschiedliche Kompetenzen. Klar. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, ein gemeinsames Ziel. Aber der Kirchenpräsident hat nicht unbedingt die publizistische Kompetenz, so habe ich das damals gesehen, die wir im Haus hatten. Er hat eine theologische Kompetenz und hat eigene Interessen für die Kirche. Die können sich unterscheiden von dem, was wir publizistisch wichtig finden.
Helwig Wegner-Nord, wird die Kirche in der Gesellschaft überhaupt noch gehört?
Das denke ich schon. Nicht andauernd, als gleichmäßiger Dauerton ist Kirche präsent. Aber sie ist immer wieder und an wichtigen Punkten präsent. Also wir haben im Augenblick die Debatte, die sich um die Beschneidung von muslimischen und jüdischen Jungs dreht. Da gibt es auch Stellungnahmen, wichtige Stellungnahmen aus dem Bereich der evangelischen Kirche. Es gibt Katastrophenfälle, es gibt Entscheidungsfragen im Bereich der Ethik, wo Kirche gefragt ist und gefragt wird und dann sich auch zu Wort meldet. Also ich glaube, das geschieht nach wie vor und es ist natürlich wichtig, dass die Kirche selber die Spielregeln der modernen gesellschaftlichen Kommunikation kennt und beherrscht, damit sie sich da nicht einmischt wie ein Betonbrocken auf der Autobahn, sondern die Sprachgewohnheiten und die visuellen Gewohnheiten der Menschen aufnimmt und sich in dem entsprechenden Ton auch zu Wort meldet.
Also Menschen hier von dieser Welt,
ja,
die Regeln auch verstehen, wie gespielt wird. Mhm. Was wünschen Sie sich jetzt, wo Sie frei sind, im Ruhestand sind und nicht mehr im Frondienst als Geschäftsführer des Medienhauses? Was wünschen Sie sich von der Kirche im Blick auf die Medienarbeit?
Also das, was ich eben versucht habe zu beschreiben, die publizistische Unabhängigkeit eines Medienhauses oder der Medienarbeit auf den verschiedenen Feldern, ist nicht ganz ungefährdet. Gerade wenn neue mediale Möglichkeiten auch auftauchen. Wir machen seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren verstärkt Videoarbeit, also mit Videos im Internet auftreten. Wenn was Neues auftaucht, wie zum Beispiel die Social-Web-Geschichten, also Facebook und Ähnliches.
Twitter.
Twitter gibt es auch noch, ja, und noch viele andere. Aber immer an solchen Punkten, wenn was Neues entsteht und neu die Architektur überlegt werden muss, der publizistischen Arbeit, dann taucht auch immer die Frage auf, ist das jetzt immer noch richtig geordnet? Ist es richtig, dass da die redaktionelle und inhaltliche Verantwortung im Medienhaus, um bei dem Beispiel zu bleiben, liegt? Oder müsste sie nicht eigentlich jetzt an dieser entscheidenden Stelle, wo die Zugriffszahlen sich erhöhen und so weiter, doch in das Referat Öffentlichkeitsarbeit in der Kirchenverwaltung kommen? Mein Wunsch, das war ja Ihre Frage, mein Wunsch ist, dass die Balance zwischen dem, was die Kirchenleitung selber macht und dem, was die eher freie evangelische Publizistik machen kann, gewahrt bleibt.
Sie sind von Hause aus Pfarrer, stammen aus einer Pfarrerfamilie, Ihr Vater, Ihre Brüder, Ihre Frau, alle sind Pfarrer. Sie haben 5 Kinder insgesamt, 3 davon sind erwachsen. Wie viele von den Großen sind denn Pfarrer geworden?
Keiner. Nein, aber ein Sohn ist Gemeindepädagoge geworden, das ist fast sowas wie Pfarrer. Er arbeitet hier in Frankfurt in einer sehr wichtigen Bereich unserer kirchlichen Arbeit, in der Jugendarbeit. Und er ist auch mit einer Theologin verheiratet.
Nein, also
es ist noch ein bisschen was geblieben.
Ist der Beruf nicht mehr so attraktiv?
So
oder
ist
woran
es.
Liegt es?
Der Beruf ist nicht mehr so attraktiv.
Warum nicht?
In der Meinung der Menschen. Also auch das Sozialprestige hat, glaube ich, verloren. Ich finde den Beruf nach wie vor wahnsinnig interessant. Ich würde jedem heute wieder raten, also nicht wieder, sondern jedem heute raten, Theologie zu studieren und jeder auch. Es ist ja wirklich auch ein Beruf, in dem sich das Verhältnis der Geschlechter in einem wunderbaren Verhältnis entwickelt hat.
Damit wollen Sie sagen, dass der Beruf verweiblicht?
Ja, Gott sei Dank. Also ich finde das ja ganz wichtig, dass wir in diesem Beruf viele Frauen haben. Wenn ich an die Kirche denke, die bestanden hat, als ich angefangen habe zu studieren oder als ich sie so in den Blick genommen habe als mögliches Beschäftigungsfeld, da war das eine Veranstaltung von schwarzen Anzügen mit dicken Zigarren. Das war nicht so doll. Und ich habe mich schon gefreut, als ich im Studium dann gemerkt habe, da gibt's doch ein paar Frauen dazwischen auch. Es kommt irgendwie eine andere Atmosphäre, ein anderer Ton da rein. Und das ist, glaube ich, inzwischen so weit gediehen, dass es dem Berufsfeld insgesamt gut getan hat. Wir haben fantastische Predigerinnen, wir haben wunderbare Seelsorgerinnen, die machen den, wie gesagt, den schwarzen Anzügen mit den dicken Zigarren was vor und den Rang streitig. Es gibt natürlich auch eine bisschen blöde Kritik an der Stelle von einigen älteren Kollegen, die sagen, dass der Imageverlust des Berufes damit zusammenhängt, dass so viele Frauen da reindrängen und dass es dann so ähnlich ist wie bei den Grundschullehrerinnen. Kein Mann wird Grundschullehrer, es ist ein Beruf für Frauen und damit ein eher minderwertiger Beruf. Ich finde, das ist eine blödsinnige Betrachtungsweise. Ich hoffe mir im Gegenzug, dass bei der Knappheit an Erzieherinnen, die wir im Augenblick haben, dass Männer in diesen Beruf neu reinfinden, weil das ganz wichtig ist, dass wir in diesen verschiedenen Berufsfeldern, gerade wenn sie mit Menschen und für Menschen da sind, ein einigermaßen ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter zueinander haben.
Ihre erste Frau Sabine ist im Jahr 2000 gestorben, nach schwerer Krankheit. Sie haben ein neues Glück gefunden, eine neue Frau. Sie heißen jetzt auch nicht mehr Hellwig Wegner, sondern Hellwig Wegner Nord. Nord ist der Nachname Ihrer zweiten Frau. Sie haben noch mal ein Kind bekommen, das ist jetzt 6 Jahre alt. Ihre Frau ist Juniorprofessorin für praktische Theologie in Hamburg, also Pfarrerin. Sie haben sich bisher die Aufgaben in Haushalt und Erziehung geteilt. Werden Sie jetzt Vollzeitvater, also alleinig verantwortlich für alles?
Nee, natürlich nicht. Also ich mache jetzt mehr als früher, das ist richtig und kann jetzt auch mehr und will auch mehr machen als früher in Bezug auf Haushalt, Garten, Kind, der jetzt in die Schule kommt, Rasmus. Das ist auch gut so. Wir haben das bisher mit Au-pair-Mädchen versucht zu organisieren. Das ist nicht immer ganz einfach und die Erfahrungen waren auch nicht immer nur ganz glatt, die wir da hatten. Jetzt machen wir das ohne Au-pair, ohne fremde Hilfe. Aber natürlich entlasse ich und entlässt sich meine Frau nicht aus dieser Arbeit. Sie ist viel zu interessiert an dem, was bei uns in der Familie ist, als dass sie da jetzt sich zurückzieht und nur noch ihrem professoralen Geschäft nachgeht.
Bleibt also auch mit beiden Beinen auf dem Boden und das wird irgendwie neu aufgeteilt, aber jeder kriegt ein Stück.
Ja.
Wie groß die Stücke werden, muss man mal schauen. Mhm. Sie haben Musik mitgebracht. Die erste, die wir hören, ist von Bruce Springsteen, ein Stück von der CD We Shall Overcome. Oh Mary, Don't You Weep. Was gefällt Ihnen daran?
Also einmal ist es ein super Sound. Der nimmt einen mit. Das ist ein Stück Musik, wo die alte Skiffle-Tradition noch mit reinspielt. Und das ist eine Erinnerung auch an eigene Erfahrung in dem Bereich. Aber mir gefällt dieses Lied besonders, weil es ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie sich biblische Gedanken über die Situation der Sklaven in Nordamerika hin in die Bürgerrechtsbewegung durchziehen. Also es geht in dem Lied darum, dass man nicht verzweifeln soll und nicht weinen soll, denn schließlich ist Pharao auch im Meer ersoffen, als Mose die Israeliten ins gelobte Land geführt hat. Das ist sozusagen der Inhalt und das gefällt mir daran, weil es so eine politische Dynamik hat, also wirklich bis in die Bürgerrechtsbewegung hinein. Deswegen hat Springsteen das auch damit reingenommen. Es ist ein Lied des Protestes und des Aufbegehrens gegen diese Verzweiflung, dass alles so bleibt, wie es ist.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Hellwig Wegner-Nord, Medienprofi, Pfarrer, Liedtexter. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Hellwig Wegner-Nord, Sie waren nicht nur Geschäftsführer des Medienhauses der Evangelischen Kirche, sondern auch Online-Pfarrer. Waren Sie denn als Geschäftsführer nicht ausgelastet?
Ausgelastet schon, aber ein bisschen einseitig, sage ich mal, dass ich im Jahre, wann war es, 2002, mich selber in die Rolle dieses Online-Pfarrers oder Pfarrers im Netz, wie ich das dann lieber genannt habe, weil Online-Pfarrer klingt so, als wäre man permanent online, das war ich ja gar nicht. Also ich war Pfarrer im Netz und habe mich per E-Mail befragen lassen. Warum ich das gemacht habe, lag daran, dass für mich darin ein Stück Erdung auch bestanden hat. Ich habe mit den Menschen über deren Fragen, Probleme, Ansichten sprechen oder kommunizieren können per E-Mail. Und das hat mir gezeigt, wie die Sache sich eigentlich wirklich vor Ort verhält und dass man da nicht zu sehr abheben darf in dem, was man medial tut oder auch als Pfarrer tut. Es hat einen immer wieder ein bisschen zurückgeholt auf die Erde.
Was sind denn die Probleme der Menschen? Beziehungen?
Ganz viel Beziehungsgeschichten. Und zwar klären die ja die Beziehungsprobleme nicht mit dem Pfarrer, sondern mit den Beratungsangeboten, die es so gibt, oder mit Freunden oder mit ihrem Therapeuten. Warum die dann trotzdem noch den Pfarrer fragen, liegt daran, dass sie spüren, dass in einer Beziehung, die zum Beispiel zerbrochen ist, nicht nur ein säkular definiertes Verhältnis zerbrochen ist, sondern dass da irgendwie etwas kaputt gegangen ist oder schiefgelaufen ist oder in die Krise geraten ist, je nachdem, wie weit es war, was eine übersteigende Bedeutung hat. Da lag doch mal der Segen drauf. Wir sind doch in der Kirche gewesen und haben uns trauen lassen. Und jetzt bricht das auseinander. Haben wir jetzt den Segen Gottes verspielt? Wie ist das, wenn jemand fremdgegangen ist? Bin ich dann sündig? Bin ich dann ein Sünder oder eine Sünderin vor Gott? Wie komme ich davon wieder los? Es ist ja nicht nur eine Schuld, die ich gegenüber meinem Mann oder meiner Partnerin habe, sondern die irgendwie auch noch eine höhere Instanz hat. Und das sind Fragen, die sind immer wieder gekommen. Fragen überhaupt nach Sexualität, ganz viel. Auch deswegen, weil es erschreckend verquaste Vorstellungen gibt, was angeblich in der Bibel steht über sexuelles Verhalten. Wir haben natürlich in unserer Kirche hier eine große Diskussion gehabt, als es möglich geworden ist, homosexuelle Partnerschaften zu segnen, in der Kirche, in Gottesdiensten, Segnungsgottesdienste zu machen. Da gab es eine sehr breite und intensive Diskussion, aber auch viele andere Dinge. Also eine Frau schreibt mir, meine Tochter hat mir erzählt, sie ist jetzt 21, dass sie lesbisch ist. Wie soll ich damit umgehen? Das geht doch nicht. Das ist doch Sünde. Kann ich denn als Mutter meine Tochter verstoßen, weil sie etwas tut, was biblisch nicht vorgesehen ist? Diese Fragen haben mich sehr beschäftigt, aber es gibt auch ganz andere Geschichten. Also, dass jemand sagt, ich möchte gerne Patin werden, bin aber vor 5 Jahren aus der Kirche ausgetreten und jetzt verbietet mir der Pfarrer, dass ich Patin werde. Das kann doch nicht sein, ich bin doch immer noch evangelisch. Da gibt's also ein weites Feld von Beratung, von Möglichkeiten, von Auskünften auch rechtliche, aber sehr oft mit einem seelsorgerlichen Hintergrund.
Schreiben auch Männer?
Ja, ja, auch weniger, aber auch.
Sie sind einigen HR2-Hörern vielleicht schon von der Stimme her bekannt. Das könnte sein, denn Sie sind einer der Autoren vom Zuspruch in HR1. Und manche Hörer, soll ja solche geben, die schalten zwischen den Wellen hin und her. Aber für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, was ist das für ein Format?
Der Zuspruch? Mhm. Das ist eine ganz wunderbare Sendung, die gibt's übrigens schon seit 1954. 1954 gab's noch nicht HR1, 2, 3, 4, sondern nur HR. Am frühen Morgen wurde und wird bis heute ein muntermachendes, ein aufrichtendes Wort an die Hörerinnen und Hörer versucht. Das war immer kurz. Früher waren 5 Minuten kurz, heute sind 2:30 kurz. In HR1 sind es 2:30. Das ist eine merkwürdige Länge oder Kürze. Das ist für einen Gedanken manchmal zu lang, für zwei zu kurz. Man muss also sehr genau gucken, wie man seine Rede aufbaut, dass die wirklich vom Anfang bis zum Ende den Spannungsbogen durchhält. Aber ich komme inzwischen mit den 2:30 sehr gut klar. Und was man dort inhaltlich macht, sind Fragen des Tages, Fragen der ganz normalen Schwierigkeit, morgens aufzustehen, bis hin zu Fragen der Gerechtigkeit Gottes oder sonst was. Es kann leicht und schwer sein, es darf aber nie zu massiv sein, sondern immer ein bisschen auch in den Alltag reinpassen.
Also Beschneidung wäre zu schwer als Thema?
Nee, überhaupt nicht.
Nicht?
Nein.
Das ginge?
Ich habe jetzt das im Augenblick nicht auf dem Schirm so richtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dazu sogar was gegeben hat. Zumal wir am Samstag immer einer Woche, da ist die Sendung nicht um 17:45 wie sonst, sondern am Samstag sind wir um 18:45 oder 18:50 in HR1.
Zum Ausschlafen.
Genau, da sind wir auch sehr dankbar. Dadurch gibt es dort auch sehr viel mehr Hörerinnen und Hörer. Und da ist immer die Auflage, dass es aktuell ist. Also die anderen Zusprüche werden ja in der Woche vorher aufgenommen und produziert. Und bei dem Samstag, das wird am Freitagnachmittag aufgenommen. Also zu einem aktuellen Thema der Woche. Kann gut sein, dass da auch zu dem Streit über die Beschneidung was dabei war.
Einige, Helwig Wegner-Nord, werden Sie sogar vom Bildschirm her kennen, denn Sie gehörten 3 Jahre lang zum Team der Wort zum Sonntagssprecher in der ARD. Ist es eigentlich eine Ehre, dafür ausgewählt zu werden?
Na klar.
Das macht stolz, ja?
Ja, also da steht, wenn man die alphabetische Liste, die auch online irgendwo ist, mal anguckt, da steht als erster Heinrich Alberts, weil der mit A anfängt und der letzte ist Jörg Zink. Und dazwischen rein zu geraten, ich weiß nicht, sind glaube ich insgesamt so 350 oder sowas, das ist schon was Besonderes. Also da ein bisschen stolz ist man da schon. Aber es ist nicht nur Stolz, was ich da als Gefühl mit verbinde, es ist auch eine sehr belastende Erfahrung gewesen. Also es ist unglaublich schwer, dieses Wort zum Sonntag zu machen. Und ich war froh, dass ich nach 3 Jahren wieder aufgehört habe. Das hat mir gereicht. Es waren 18 Sendungen und es kostet viel Zeit und Energie, das zu machen. Und ich habe mir selber irgendwie, ich habe mich nicht dran gewöhnt, mich selber im Fernsehen zu sehen. Ich bin gerne wieder zum Hörfunk zurückgekehrt.
18 Sendungen. Eine Sendung bedeutet eine Woche Arbeit, haben Sie mal gesagt. Und Sie haben dazu auch mal gesagt, die hat mir keiner wiedergegeben. Also so ein bisschen Trotz, ja, also die haben mir meine Zeit geklaut und ich habe das irgendwie unterschätzt, klingt ja dadurch. Ich habe den Arbeitsaufwand unterschätzt. Wieso muss man denn so eine kurze Sendung eine Woche vorbereiten.
Nee, das ist nicht nur eine Sendung, die eine Woche kostet, sondern 6 Sendungen sind es im Jahr und 6 Wochen Zeit braucht man. Da gehört aber mit rein, dass diese Sprecherinnen und Sprecher 2-mal im Jahr für ein mehrtägiges Coaching zusammengebracht werden, Seminar machen, Probeaufnahmen machen, neue Redeformen probieren, mal ein Wort zum Sonntag im Laufen machen und nicht im Stehen vor der blauen Wand. Dort werden auch die Worte zum Sonntag sehr hart und kritisch analysiert und manch einer ist da schon deswegen wieder ausgestiegen aus dem Ganzen. Also eine Woche, das ist so eine Zahl, so eine Zeitangabe, die einfach Pi mal Daumen hinkommt. Man muss das Ding vorbereiten, man geht ganz lange damit ja schwanger. Was machst du das nächste Mal? Dann muss man das schreiben, redigieren lassen, besprechen, aufnehmen. Dann kommen hinterher Reaktionen, Post. Zwischendurch muss man noch überlegen, was man anzieht. Ich habe eine sehr anspruchsvolle Beauftragte gehabt, die dafür gesorgt hat, dass immer das Hemd auch richtig sitzt und der Schlips nicht verrutscht ist und so weiter. Also das ist schon eine anstrengende Geschichte und von daher ist das mit der Woche, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Gut, also kein Fernsehen mehr, lieber Hörfunk. Sie schreiben auch Lieder, sehr gerne sogar. Das fing mit Kirchentagslosungen an, oder? Wie fing das an?
Nee, es fing damit an, dass ich ein Buch geschrieben habe mit einem Freund zusammen, der hat Fotos gemacht. Wir waren zusammen in Namibia und haben eine Reise gemacht und Bilder der Wüste und Texte zu diesen Bildern sind da zu einem Buch geworden und diese Texte hat ein begnadeter Komponist und Sänger vertont, Siegfried Fietz, der hat dieses Buch gesehen und hat gesagt, das ist aber schön, hat sich dran gesetzt und da lauter Lieder draus gemacht, für die es nie gedacht war. Und ich war sehr überrascht und daraus ist eine erste CD geworden. Und dann danach sind dann auch mit ihm noch weitere Lieder entstanden, Lieder zum Kirchentagslosung haben damit dazugehört, ja.
Und jetzt sind wir unweigerlich wieder bei der Musik, wo ich auch hin wollte.
Nachtigall.
Ja, Sie haben uns Siegfried Fietz und die CD Heilig mitgebracht. Da gibt es ein Lied, Du meine Seele fliege. Das ist eines Ihrer Lieblingslieder. Warum?
Ich weiß nicht, vielleicht weil es auf La Gomera entstanden ist. Das war eine schöne Atmosphäre. Ich glaube, mir ist es ganz gut gelungen, was ich zum Ausdruck bringen wollte, auch zum Ausdruck zu bringen. Und Siegfried Fietz hat es für meine Begriffe sehr schön umgesetzt. Du meine Seele fliege, lehnt sich, also wer sich im Kirchengesangbuch auskennt, merkt es ein bisschen an ein anderes, ein sehr altes Lied, Du meine Seele singe. Du meine Seele fliege geht von einer anderen Vorstellung aus, was die Seele ist. Also wir haben ja bei uns so in den Jahrhunderten uns angewöhnt, die Seele zu denken wie etwas Kleines, was in uns drin ist und was uns im Sterben verlässt, wie ein kleiner weißer Vogel davonfliegt, so wird das ja auch manchmal dargestellt. Es gibt andere Vorstellungen in der ganzen Welt, in den Religionen. Ich habe damals was gelesen über die religiösen Vorstellung der Kelten. Und die gehen davon aus, dass nicht die Seele im Körper wohnt, sondern der Körper in der Seele wohnt. Also die Seele, was viel Größeres ist und Weiteres ist und sich ausbreiten kann und sich mit anderen Seelen und anderen Räumen in Verbindung bringen kann und den Körper übersteigt. Und das hat mich fasziniert.
Ein sehr beseelter Raum.
Ja, genau. Und das kommt in diesem Lied halt vor, dass man die Seele mal auf Reisen schicken kann und dass sie einfach Ausflüge macht, fliegt eben.
Dann gehen wir mit der Seele mal auf Reisen.
Steig hoch und ziehe weit, flieg jenseits aller Kriege, weit weg von Zwist und Streit, ins Land des Friedens gleite, wo's still und ruhig ist, und bleib dort ausgebreitet, bis du selbst friedlich bist.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Hellwig Wegner-Nord, Medienprofi, Pfarrer und Buchautor. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ihr Weg in die Medien. Wie kam das eigentlich? War Ihnen die Kanzel nicht genug?
Nee, der Weg in die Medien hat angefangen, bevor die Kanzel kam. Ich habe schon in der Schulzeit in einem Filmkreis, den wir damals hatten, haben wir uns mit medialer Kommunikation im Grunde beschäftigt. Wir haben uns Filme angeguckt und haben die analysiert, aber nicht einfach nur so, sondern das war wirklich anspruchsvoll mit Buñuel, Godard und Bergmann und so. Dann haben wir aber auch die Drehbücher versucht zu bekommen und richtig analysiert und überlegt und gewichtet. Haben uns beschäftigt mit der visuellen Seite, aber auch mit der inhaltlichen, thematischen Seite. Das war eigentlich der Anfang und da war ich Rezipient. Ich wollte nie einen eigenen Film machen in der Zeit, sondern dann habe ich überlegt, welchen Beruf. Und dann kamen die Medien sozusagen wieder zurück, Anfang der 80er Jahre. Das lag so ein bisschen daran, dass da so eine Aufbruchstimmung war in Deutschland. Das Schlagwort hieß Kabelfernsehen. Also Kabelfernsehen bedeutete, dass...
War was Böses, oder?
Nein, das kam drauf an, auf welcher Seite man stand. Für den HR war das was Böses, glaube ich. Weil es hat sich damit die Vorstellung verbunden, dass Fernsehen ganz einfach wird und ganz billig wird. Man braucht auch nicht mehr zu senden, sondern das ging alles durchs Kabel. Es waren also dilettantische Vorstellungen eigentlich. Aber man hatte so vor Augen, auch die evangelische Kirche könnte einen eigenen Sender betreiben. Also das taucht ja alle 20 Jahre neu auf. Anfang der 60er oder Ende der 50er gab es schon mal sowas von der katholischen Seite aus. Anfang der 80er tauchte es wieder auf. Und da habe ich gedacht, jetzt ist die Gelegenheit günstig, diese mediale Seite bei mir mal ein bisschen zu fördern, zu entdecken. Und dann habe ich so eine Art Volontariat nochmal gemacht.
Sie haben ganz viel gemacht. Sie haben Praktika bei EPD gemacht, dem evangelischen Pressedienst, ja, bei der Wochenzeitung Weg und Wahrheit, die heute Evangelische Sonntagszeitung heißt, bei der ARD-Tagesschau in Hamburg und beim HR-Fernsehen. Was ist denn Ihre erinnerungswürdigste Erfahrung, sagen wir mal, bei der Tagesschau?
Also bei der Tagesschau beziehungsweise... War das Tagesschau? Ja, es war Tagesschau. Da habe ich meinen ersten mini-kleinen Film geschnitten, der war 20 Sekunden lang, also so einen Nachrichtenfilm, der in der Sendung dann gezeigt wurde. Es war im Sommer 1982 die Beerdigung von Rainer Werner Fassbinder. Deswegen weiß ich immer, wann der gestorben ist. Und über diese Beerdigung gab es Filmmaterial aus München, was überspielt wurde und ich musste dahin und sollte daraus was Kurzes zusammen machen, was irgendwie auch noch Sinn macht und einen Text dafür schreiben, für die 18-Uhr-Sendung, nicht für die 20-Uhr-Sendung, aber für die 18-Uhr-Sendung. Und das habe ich gemacht und ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen, aber es gehört mit zu den ganz aufregenden Geschichten, weil die mich ziemlich allein gelassen haben. Ich war halt nicht so ein Praktikant, sondern irgendwie ein erwachsener Mann.
Ein Fahrerpraktikant.
Und da haben die gedacht, der kann das, dann soll er mal machen und ja, und es ging.
Naja, also Sie sind ja weiter auf dem Weg geblieben. So traumatisch scheint es nicht gewesen zu sein.
Nee, nicht traumatisch, höchstens dramatisch. Und zu den schönen Fernseherlebnissen oder für mich wichtigen Fernseherlebnissen war, das war aber dann hier im Hessischen Rundfunk schon, dass ich 1983 dann, nachdem ich so ein bisschen das Handwerk versucht habe zu lernen, einen halbstündigen Film machen konnte für die ARD wieder. Und,
über Rainer Werner Fassbinder.
Nein, aber ein anderes Stichwort aus dieser Sendung taucht wieder auf, über die Frauen in der evangelischen Kirche. Und der ist dann auch gesendet worden und ja, hat ein ziemliches Echo gehabt.
Schön, Sie sind immer noch so ein bisschen stolz, höre ich daraus.
Auf mein Leben, auf was ich gemacht habe. Ja, klar.
Sie sind außerdem Buchautor. Eines meiner Lieblingsbücher von Ihnen heißt »Dem Engel trauen«. Da gibt es so einen ganz schönen Satz. Da gibt es mehrere schöne Sätze, aber einen, den ich besonders schön finde. Wir sind Engel mit einem Flügel. Wir müssen uns umarmen, wenn wir fliegen wollen. Spricht dieser Satz Ihnen aus dem Herzen?
Ja, ein bisschen. Das ist ja kein Satz von mir, sondern ich zitiere den nur. Es ist ein bekannter Vers, der dann den Weg auch ins Poesiealbum gefunden hat. Also es ist ein schöner Satz und der hat mich auch eine lange Zeit begleitet, aber... Ich finde, er vermenschlicht den Engel sehr. Also die Aussage des Satzes ist ja, wenn zwei zueinander halten oder mehrere gemeinsam was anfangen, dann sind sie zu allem in der Lage. Ich glaube, dass der Engel, wenn man ihn theologisch mal gewichtet und untersucht, mehr ist als eine zwischenmenschliche Gefühlsregung oder Willensanstrengung. Für mich steckt in der Figur des Engels drin, dass wir als Menschen eben nicht alles aus uns selber heraus schaffen müssen und können. Auch nicht aus uns als Paar oder zu zweit oder zu mehreren, sondern dass wir angewiesen sind auf eine übernatürliche oder übermenschliche Macht und Größe, an die wir uns halten und richten können. Der Engel symbolisiert die Beziehung von mir als Mensch hier auf der Erde zu dieser Macht, zu Gott, sage ich. Andere sagen es nicht, aber für mich heißt es so. Gerade durch das Symbol der Flügel, das eben sagen will, Distanzen können überwunden werden, nicht nur in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen, also auch die Distanz zwischen Erde und Himmel.
Muss man zu jedem Menschen offen und freundlich sein, weil ein Engel in ihm stecken könnte?
Wenn man es nicht anders hinkriegt, ist das sicherlich eine ganz gute Brücke oder Hilfe, Menschen erstmal unvoreingenommen oder sogar freundlich zu begegnen. Da ist schon was dran. Es gibt ja in der Bibel auch dieses wunderbare Wort im Neuen Testament, dass manche schon Engel bei sich aufgenommen und beherbergt haben, ohne es zu wissen. Mhm. Das ist ja auch so eine Vorstellung, die einem hilft, gastfreundlich zu sein und zu sagen, komm, bei mir darfst du sein, wie du bist.
So eine Vorstellung. Ne? Eigentlich will ich das gar nicht, aber ich mache das besser mal. Man weiß ja nicht, wofür es gut ist.
Ja, ich würde für mich sagen, dass mir dieses Bild nur in extremen Fällen hilft. Ich glaube, dass man insgesamt sich auch so eine Haltung aneignen kann und sagen kann, ja, ich möchte den anderen einfach aufnehmen und ihm begegnen, weil er ein Mensch ist und ein Geschöpf Gottes ist und nicht, weil hinter dem Anorak noch zwei Flügel sind.
Ist vielleicht mehr was für Anfänger.
Ja.
Gut. Gott ist nicht nur der mächtige Gott, sondern Gott ist auch machtlos. Die Engel schickt er, damit wir das Leid besser tragen können. Würden Sie diesen Satz so stehen lassen?
Puh, ja. Ja,
der vielleicht. Hat Wumm.
Also ich glaube, dass Engel, es gibt einen Satz, der, jetzt sage ich auch mal ein Zitat, ich glaube von Klaus Berger, dem Theologen aus Heidelberg stammt, der hat gesagt, Engel sind Gottes Erfahrungen in kleiner Münze. Also das könnte für mich so ein Satz sein, der diese da eine Antwort drauf ist. Wenn ich an Engel glaube oder wenn ich dem Engel traue, der mich begleitet und behütet, dann ist das für mich eine Vorstellung des unvorstellbaren Gottes. Also wenn ich mir Gott nicht denken kann oder nicht weiß, wie ich über ihn sprechen soll in seiner Größe und unbegreiflichen Macht und Weite und Vollkommenheit, dann hilft mir der Engel als Figur, die auch auf dieser Erde läuft, diesem Unnahbaren und Unfassbaren dann doch irgendwie nahe zu kommen.
Da gibt's noch was. Der Engel der letzten Stunde, der kommt da bestimmt, oder?
Ja, das ist ja auch ein Motiv. Also in diesem Buch habe ich ja versucht, so verschiedene Engelsvorstellungen mal abzuklopfen und zu untersuchen. Der Engel der letzten Stunde, also der Engel, der mir begegnet, wenn ich von Menschen nicht mehr begleitet werden kann. Das ist für mich eine hilfreiche Vorstellung, die das Gefühl der Unsicherheit und des Grauens vor dem Tod und dem Sterben, vor diesem unbekannten Weg, den mir keiner beschreiben kann und den auch keiner mitgehen kann, dies alles zu nehmen. Und andersherum ist es natürlich auch so, dass jemand, der stirbt und der von mir geht, durch diesen Engel, auf den ich vertraue, dass ich da auch entlastet werde. Also was ich nicht mehr tun kann, möge dann doch bitte der Engel tun oder Gott tun, je nachdem.
Dem Engel Vertrauen heißt das Buch, hier nochmal an der Stelle gesagt. Sie kennen sich nicht nur gut mit Engeln aus, Hellwig Wegner-Nord, sondern auch mit dem hessischen Dialekt als Urfrankfurter. Als Autor von Mein Bekannte de Kall, ich kann Hessisch nicht gut, schauen Sie aufs hessische Maul. Was kann denn Dialekt besser als Hochsprache? Sind Sie da näher bei den Leuten?
Man ist näher bei den Leuten, man ist manchmal auch näher bei sich selbst. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit der Mundart manche Dinge sagen kann, die ich so hochdeutsch und klug abgehangen nicht sagen würde. Er ist direkter. Wobei bei diesen Texten, die ich als Zuspruch im Hessischen gemacht habe, ja immer noch so eine weitere Hilfskonstruktion da ist. Ich bin es eigentlich nicht selber, der da spricht, sondern das ist mein Bekannter, der Karl, der manchmal sehr direkte Äußerungen hat, die alle.
Der darf das.
Der darf das. Ich stehe auch voll dahinter, aber so wie er es sagt, so würde ich es, glaube ich, auf der Kanzel nicht sagen. Also er sagt zum Beispiel, als er sich Gedanken macht, wie er die Kellertreppe im Kescher sauber macht, ja, und spritzt den ganzen Dreck von 17 Jahren, die das Haus da jetzt steht, von diesen Fliesen runter und die werden wieder so weiß und wunderbar, als wären sie ganz neu. Und da sagt er, das ist irgendwie so Jesus-mäßig. Man kann gerade, als wäre alles ganz neu. Und das würde ich natürlich als Theologe nicht so sagen können, nein, aber es leuchtet mir sofort ein, wenn er das sagt, ja. Jesus-mäßig wird die Treppe sauber und es sieht aus wie 1966.
Sie haben die 10 Gebote veröffentlicht im kleinen Bändchen. Welches ist denn so Ihr Lieblingsgebot? Und könnten Sie uns das mal vorlesen, bitte?
Also, ich habe da kein Lieblingsgebot. Ich habe das Gefühl, dass man die sich alle noch mal wieder anhören sollte und anhören muss. Und als ich das geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass mir manche in dem inhaltlichen Gewicht irgendwie auch verloren gegangen waren. Und wenn man es nochmal überträgt, jetzt in eine andere Sprache, wie in das Hessische, muss man nochmal gucken, was ist denn eigentlich mit gemeint? Zum Beispiel das zweite Gebot. Ich weiß nicht, viele kennen das gar nicht. Man kennt ja manche, du sollst einen Feiertag heiligen, du sollst nicht Ehe brechen, so. Aber das zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Dann kommt noch die Erklärung von Martin Luther hinten dran.
Und wie heißt das auf gut Hessisch?
Ich habe das so versucht. Pass auf, dass du nicht in einem Fort Gott sagst, in Wirklichkeit aber an was ganz anderes denke tust. Was das heißt? Ah ja, es könnte ja sein, dass die Sache mit unserem Gott viel ernster ist, als du denkst. Und wann du als in seinem Namen Schenne oder Lüge oder Fluche tust, warst schon, Herr Gott, noch einmal, dann kannst du am Ende nicht mehr zum Bete. Wann's der mal gut tät.
Schön, da bleibt mir nichts mehr zu sagen. Sehr schön. Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht, nämlich von Bobby McFerrin und dem St. Paul Chamber Orchestra. Bobby McFerrin bringen die meisten wahrscheinlich mit seinem Hit Don't Worry, Be Happy zusammen. Den kennen alle Menschen. Dabei kann er viel mehr. Er ist Dirigent und Vokalkünstler. Er war auch Dozent an verschiedenen Hochschulen, auch in Berlin übrigens. Was haben Sie uns mitgebracht von ihm?
Das ist ein Violinkonzert von Bach, wo Bobby McFerrin die Violine ist. Und ich liebe Bach sowieso. Das ist ja ein ganz bedeutender Mensch, auch in der Kirchenmusik sowieso, aber auch sonst ein wunderbarer Musiker. Und die Brechung, die jetzt durch diese Stimme Bobby McFerrins mit reinkommt, die lässt mich den Bach nochmal neu hören. Ich finde es einfach genial und großartig und es ist ein wunderbares Stück.
Bevor wir die Musik jetzt hören, sage ich danke Hellwig Wegner-Nord für dieses schöne Gespräch. Als Gastgeberin verabschiedet sich Andrea Seeger. Danke fürs Zuhören. Sie können das Gespräch auch im Internet herunterladen, zu finden unter hr2 Kultur Doppelkopf Podcast. Und jetzt Bobby McFerrin mit Bach.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.